Hyperfokus.
Hallo, ich bin Jessica Mach und dieser Podcast ist mein Hyperfokus für euch. Durchquert mit mir im Raumschiff FOMO meinen Mikrokosmos. Immer auf der Suche nach dem verlorenen Flow entfliehe ich meiner postberlinalen Depression und versuche endlich auf einem neuen Planeten zu landen. Ich kollidiere voller Absicht mit bekannten und unbekannten Flugobjekten und lasse mich fröhlich in schwarze Löcher saugen. Wer will nochmal, wer hat noch nicht? Nächste Runde rückwärts. Teil 5 der fünfteiligen Reihe zum Thema Cannabis im medizinischen Gebrauch im Kontext ADHS im Zusammenhang mit Elternschaft und der gesellschaftlichen Realität. Am besten, ihr hört euch zuerst Teil 1, 2, 3 und 4 an. In dieser Folge sprechen wir unter anderem über Drogen und Drogenkonsum. Es geht um mentale Gesundheit. Wenn das für euch schwierige Themen sind, dann schaltet einfach ein anderes Mal wieder ein. Hallo. Hallo Rolf, schön, dass wir uns mal unter diesen Umständen hier sehen und hören und dass ich die Möglichkeit bekommen habe von Cannamedics und dir, dass wir ganz, ganz viele Fragen stellen dürfen für die ganzen Leute, die sich für mega viele Dinge interessieren auf meinem Instagram-Profil und auch über meinen Podcast Hyperfokus, wo es viel um das Thema ADHS geht.
Ja, vielen Dank, Jessica, für die Einladung.
Ja, super gute Möglichkeit. Ich würde gleich einfach mal einsteigen. Bei mir geht es oft um die Menschen. Mich interessiert zuerst mal so ein bisschen Biopic-mäßig, wie du als Arzt dazu gekommen bist, medizinisches Cannabis zu verschreiben. Und gleichzeitig kannst du ja noch ein bisschen erzählen, wie überhaupt in Deutschland da die Gesetzeslage war oder ist.
Mein Weg ist eigentlich ganz, ganz klassisch. Medizinstudium und dann habe ich angefangen, an der Uniklinik oben im Norden in Kiel in der Onkologie zu arbeiten. Und da wird man eigentlich schon recht früh konfrontiert mit Cannabismedizin an sich, so Dronabinol, Sativex, Nabilon, das sind ja so typische Isolate, die gerne auch bei Menschen mit wirklich sehr, sehr ins Haus der Prognose und starken Symptomen angewandt werden. Aber niemand spricht in diesem Kontext, in diesem Setting irgendwie von anderen Möglichkeiten, sprich Vollspektrumextrakte oder Blüten.
Ja.
Trotzdem war ich immer schon eher die Fraktion, die gesagt hat, ey, man möchte ein Türöffner sein, man möchte Sachen ausprobieren. Also diese Isolate selber, die werden zwar angewandt innerhalb der Onkologie viel häufiger als irgendwo anders, aber immer noch sehr spärlich, immer noch sehr, sehr wenig.
Da geht es eher um so Sachen wie Schmerztherapie und vielleicht auch, habe ich gehört, in einer begleitenden zur Chemotherapie gegen die Übelkeit und sowas. Und das sind das so.
Genau, Kachexie, ne? Im Rahmen von so einer Chemotherapie verliert man den Appetit. Das ist ja letztlich ein Zellgift, was man da zugeführt bekommt. Mhm. Ich möchte jetzt gar nicht gegen Chemotherapie irgendwas sagen. Das wird häufig missverstanden. Ich stehe absolut dahinter. Aber was natürlich unschön ist, sind die Nebenwirkungen, die da so anfallen. Und hat dann so klassische Sachen, die man im Studium auch so gelernt hat, die man da anwenden kann. Aber häufig kommt man da an eine Grenze. Und sehr, sehr wenige Leute sagen dann, wenn man diese Grenze erreicht hat und der Patient immer noch Beschwerden hat, ey, lass uns doch einfach mal ein bisschen verrückt sein. Also jetzt sozusagen in dieser medizinischen Welt verrückt, weil das immer noch was Exotisches ist. Und lass das ausprobieren. Und da war ich eigentlich relativ schnell in dem Team, okay, es gibt keine anderen Möglichkeiten, also lass uns ganz schnell verrückt sein, weil der Patient hat in dem Sinne nichts zu verlieren. Ich habe relativ schnell gesehen, es ist total gut, ein bisschen verrückt zu sein, weil es total vielen Leuten hilft. Da, wo quasi andere Möglichkeiten nicht mehr da sind, und habe mir das mal angeschaut, wie das eigentlich so bei anderen Erkrankungen ist, und wie krass da vielleicht so eine Divergenz ist zwischen ich habe Vorbehalte und mache das nicht und verteufel das und eigentlich ist es eine total gute Therapieoption.
Ja.
Ne? Also es ist nur eine ganz, ganz kleine Nische, die innerhalb der medizinischen Fachwelt schon eigentlich die Nische ist, wo es am meisten angewandt wird. Und es gibt eine riesige Parallelgesellschaft, eine Parallelgesellschaft von Ärzten, die sagen, okay, auch wenn vielleicht nicht diese riesigen Studien da sind, probieren wir es trotzdem, weil wir Menschen eine Möglichkeit geben wollen, fernab des sozusagen der anderen Möglichkeiten, die schon gescheitert sind, was Neues auszuprobieren.
Mhm.
Und ich bin jetzt seit über 2 Jahren dabei und bleibe dabei, weil man da eben sieht, dass es wert ist, dass sich da jemand hinterklemmt und da so ein bisschen ärztlich drüber aufklärt, Möglichkeiten erschafft. Und dann im Nachhinein das Ganze sozusagen auch die Wissenschaft in dem Sinne anzustoßen, diese Studien im Nachhinein zu liefern, damit es großflächiger angewandt wird. Weil alleine wenn man in andere Länder schaut, Israel, Kanada, USA, da ist wirklich viel mehr Musik drin in dem Thema und man hat es viel mehr verstanden. Und wir sind da noch sehr, sehr rudimentär und sehr hinterher, sage ich mal. Und genau, ich habe dann quasi auf Telemedizin-Plattform war ich so privat als Arzt tätig, leite die Plattform mittlerweile mit meinem Partner, dem Herrn Burdach. Und die Mission an sich, das Ganze voranzubringen und über Therapiemöglichkeiten aufzuklären und einfach nur das Ganze auch wissenschaftlich zu beleuchten, das macht total Spaß. Und es braucht, glaube ich, die richtigen, mutigen Charaktere, die sich dann gegen alteingesessene Stigmata stellen und da so ein bisschen aufklären können.
Ne? Ja, und diese Stigmata herrschen natürlich wahrscheinlich auch unter Kollegen und Kolleginnen. Also, dass es da schon Fraktionen gibt, die sagen, oh, was ist das für ein Scheiß, lass es draußen aus der ganzen Nummer. Oder also hat man da schon auch in seinem Bereich, wo man sich vielleicht zunächst befindet mit den ganzen Medizinern schon auch zu tun, dass man der bunte Vogel ist.
Voll. Also voll, auf jeden Fall. Niemand würde dich schräg angucken, wenn man jetzt jemandem irgendwie Opioide verschreibt, sozusagen bei Schmerz. Man hat es irgendwie gelernt im Studium, das ist irgendwie Leitlinie und niemand hinterfragt das. Wenn ich sage, lass es doch mal über die Therapiemöglichkeit Cannabis nachgucken, dann wird nicht fachlich diskutiert, sondern Personen sehen direkt rot und assoziieren damit ganz, ganz viel Schlechtes. Und ich glaube, der Hauptunterschied ist, also es gibt mehrere Leute, die das auch ein bisschen optimistischer sehen. Aber der Hauptunterschied ist, diese Leute sehen rot, weil sie direkt den Schwarzmarkt als etwas sehen, was schlecht ist. Also so den Freizeitkonsum. Aber wenn man sozusagen das professionell angehen will, dann muss man eigentlich den Schwarzmarkt und all das, was er bewirkt bei Leuten, dann muss man das eigentlich eher als eine Art Selbstmedikation und als eine Art Erfahrung sehen, mit der man arbeiten muss. Dieses kategorische Ablehnen ist, glaube ich, das Problem, weil ich glaube, wenn man sozusagen 1, 2 Türen öffnet und sozusagen dahinter guckt und sich auch fachlich der Frage widmet, dass dann viele, viele Vorbehalte abgebaut werden würden und für viele Leute das auch als Therapiemöglichkeit wahrgenommen werden würden. Aber niemand will diese Tür öffnen. Es wird eher noch in dem Stadium kategorische Ablehnung.
Aha, okay. Das ist natürlich nicht so schön. Gleichzeitig aber schön zu sehen, dass es Entwicklungen gibt und dass jetzt Cannamedics auf jeden Fall dahingehend ganz schön viel macht. Also gerade jetzt habe ich gesehen, nach der nach dem 1. April, Entkriminalisierung und so weiter, hat sich ja nochmal ganz schön was getan. Gibt es sicherlich auch mehr Möglichkeiten jetzt, im medizinischen Bereich auch? Ja, oder?
Mehr Möglichkeiten. Also die Therapie an sich hat sich jetzt nicht so krass verändert. Aber was ich erwähnenswert finde, ich war jetzt am Donnerstag und Freitag auf dem Medical Cannabis Congress, wo viele auch wichtige Leute für die Szene, ne, aus Israel, aus Slowenien sozusagen da waren. Und man sieht also auch, dass es quasi eine kleine Nische gibt, sage ich mal, an Forschern und Wissenschaftlern, die sich dem Thema widmen. Und ich glaube, das ist immer noch im Vergleich zu anderen sehr, sehr wenig. Aber das ist genau wie du sagtest, es gibt da Entwicklung drin. Zu den zu den erweiterten Therapiemöglichkeiten. Ich glaube, jetzt gerade nach dem 1.4., wo ja breitflächiger Leuten Zugang gegeben wird zu Cannabis, dass man sich diese Chance nicht verspielen darf und sozusagen immer noch irgendwo Indikationen stellen muss. Und selbst wenn die Indikation selber, ich sag mal, jetzt nicht so ist, dass man stark chronisch krank ist und so viele Medikamenten ausprobiert hat, dann muss man trotzdem seine Pflicht erfüllen, und das ist auch irgendwie eine Pflicht als Plattform, durch zum Beispiel psychologische Beratung und eine Art von Risikominimierung zu betreiben.
Ah, guter und, Punkt.
Das ist auf jeden Fall ganz wichtig. Das ist eine Sache, wo ich sagen würde, okay, wenn Cannabis jetzt zu einem Lifestyle-Produkt wird. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass jetzt im Zuge des 1.4. das Ganze zu einem Lifestyle-Produkt wird, auch mit den Social Apps und Co., dass man trotzdem nicht vergisst, das ist ein Medikament, das macht was mit einem und man muss zumindest verstehen, was es genau mit einem macht, wo die Risiken sind und wie man da auch so ein bisschen präventiv arbeiten kann, damit es eben positiven, nur mehr positive als negative Einflüsse hat.
Dass diese zwei Parallelwelten sozusagen so ein bisschen mehr aneinander, ineinander kommen zwischendurch mal, dass es nicht immer so das eine und das andere gibt, ne?
Ja, also ist natürlich extremst patientenindividuell.
Ja, klar.
Wenn jetzt zum Beispiel Tumorpatienten oder so, die wirklich eine fauste Prognose haben, auch nicht mehr so lange zu leben haben oder so, da muss ich jetzt nicht mit sozusagen psychischen Folgen, mit langem Konsum sozusagen, muss ich nicht mit denen sprechen. Die Entscheidungstreffung eine etwas andere, als wenn jetzt jemand 23, 24-Jähriges zu mir kommt, sagt, okay, er kommt irgendwie mit Atentin, Elvanse oder anderen Amphetaminderivaten oder Atomoxetin oder Phenyl oder so nicht so richtig klar.
Alles ADHS-Medikamente, ne? Muss man.
Alles ADHS-Medikamente, genau. Sozusagen kommt damit nicht klar und wir über die Therapiemöglichkeit Cannabis sprechen, dann ist es falsch zu sagen, ja klar, können wir machen, hier ist das Rezept, sondern man muss auch sagen, okay, damit hast du zu rechnen und so kann es irgendwie für dich funktionieren und als Therapeut wäre es dann auch wichtig zu sagen, dies und jenes wäre mir wichtig, dass du das machst, um auch eben die Risiken, die so eine Therapie beinhaltet, zu minimieren.
Genau, da kommen wir auf jeden Fall gleich rein. Da gibt es einige Fragen, sehr spezifisch, die man da gut beantworten kann, glaube ich. Was ich jetzt einstiegsmäßig gerne noch wissen möchte, bevor ich zu den Fragen komme. Genau, also man kam über diese ganzen Dinge dann auch darauf, dass es eben beispielsweise bei ADHS auch eine Behandlungsmöglichkeit gibt oder dass sich da Dinge positiv auswirken. Das ist bestimmt auch, wie eben schon erwähnt wurde, dank des guten Austauschs mittlerweile so, dass sich auch weltweit ausgetauscht wird in dem Bereich. Ist das so? Ja, wahrscheinlich, ne?
Bei ADHS, also Cannabis in der Fachwelt dreht sich viel um Schmerzen. Was viel im Kommen ist, ist sozusagen die psychedelische Komponente, die Cannabis auch hat. Vielleicht weißt du, dass gewisse Substanzen, so Psilocybin oder MDMA, jetzt wirklich auch in den Leitlinien bei anderen Ländern Einzug finden. Zum Beispiel MDMA bei posttraumatischer Belastungsstörung, Psilocybin bei Depression. Das ist so ein bisschen im Kommen, dass sozusagen die auch eine gewisse psychedelische Komponente des Cannabis auch mehr in den Fokus rückt. Bei ADHS selber ist es, glaube ich, in Deutschland gibt es die Professor Müller-Wahl, die, glaube ich, sehr, sehr gute Pionierarbeit geleistet hat beim Thema ADHS, die einfach mal sozusagen das angefangen hat, weil Patienten gesagt haben, in der Sprechstunde, wo vieles anderes nicht geholfen hat, Cannabis hilft mir. Dann kommt man zurück zu dem allerursprünglichsten Prinzip der Ärzteschaft. Wenn es hilft und dass man das immer wieder gespiegelt bekommt, dann kann man, auch wenn man nicht versteht, warum es hilft, das sozusagen machen. Und ich glaube, bei diesem Stadium sind wir gerade so ein bisschen. Ich könnte jetzt verschiedene Mechanismen irgendwie aufgreifen, Erklärungsversuche geben, warum es bei ADHS-Patienten hilft. Aber das Grundprinzip, und ich glaube, da ist sich die Welt auch sehr einig, ist, dass man gerade einfach die Erfahrung hat, dass es hilft, wie zum Beispiel auch bei Tickstörungen. Man weiß nicht genau, warum bei Tickstörungen hilft und man weiß zum Beispiel auch nicht genau, warum es bei Migräne hilft, aber es hilft. Und so viele Leute und so viele gute Patientengeschichten können sich da nicht irren.
Spannend.
Fortlaufen, dass dem so ist. Ja. Ich glaube, das ist auch ein Grund dafür, warum Fachwelt und so noch nicht so weit ist, weil die Fachwelt möchte sozusagen alles super aufgearbeitet haben, 1000 Studien und dann noch genau wissen, okay, was gebe ich genau? Beispiel Cannabinol. Man hat dann gesagt, okay, THC ist der Wirkstoff, ich isoliere den und gebe THC. Aber so einfach war es dann doch nicht. Man hat gesehen, dass Dronabinol selber ist nicht gut verträglich.
Okay.
Und Cannabisblüten an sich haben ja irgendwie 400, 500 verschiedene Inhaltsstoffe. Cannabinoide, Ester, Aldehyde, Terpene. Und da zu differenzieren, bei jeder Blüte ist das ja anders, welche Cannabinoide jetzt genau das sind, welche bewirken genau was, der Einfluss von Terpenen jetzt genau auf die Therapie, das ist einfach ein so großer Dateninput, der einfach nicht verwertet oder noch nicht verwertet werden konnte von der Fachwelt. Und deswegen ist da auch so wenig Bewegung drin.
Umso wichtiger natürlich dann zu sammeln von allen Stellen, wo man sammeln kann. Ne? Natürlich die Leute, die es einfach für sich gebrauchen und die Beobachtungen machen und die dann irgendwie zusammensammeln und man daraus was erkennen kann, ne? Tendenzen erkennen kann. Und klar, auch dieses, das zeigt ja, was das für eine Welt aufmacht, ne? Wenn man da sieht, wie viele Inhaltsstoffe eigentlich sind und was es alles in welche Richtungen es auch gehen kann. Es ist erstmal die Tür aufgemacht worden, um zu sehen, aha, da gibt es ziemlich viele Möglichkeiten, jetzt müssen wir gucken.
Und das ist voll.
Ja, das ist natürlich super.
Beobachten sozusagen und Schlussfolgerungen machen, ne? Das ist zwar eine niedrige Stufe der Evidenz, aber es ist jetzt gerade die allerwichtigste Stufe der Evidenz auf jeden Fall.
Okay, also, wie ist denn der grundsätzliche Weg, wenn ich jetzt denke, ich möchte das gerne probieren, es könnte mir helfen, welche Voraussetzungen muss ich denn haben, welchen Papierkram muss ich parat haben, brauche ich eine Diagnose, jetzt mal ganz spezifisch auf ein Erstgespräch über Cannamedics zum Beispiel bezogen, wie ist der Weg? Das hat auch viele Leute interessiert, darüber steige ich jetzt ein in die Fragen.
Genau, also für viele, also letztlich gibt es da keinen Plattformweg, weil unsere Ärzte sind quasi selbstständig und entscheiden es sozusagen selbstständig und entscheiden auch, ob sie ein gutes Gefühl haben bei der Therapie. Cannabis selber ist kein BTM mehr, ist aber trotzdem noch verschreibungspflichtig. BTM muss man, sozusagen vor dem 1.4. musste man noch sehr, sehr viel dokumentieren. Jetzt muss man zwar immer noch dokumentieren, man muss aber nicht mehr so viel dokumentieren. Ich fasse es mal ganz grob zusammen. Man braucht an sich vielleicht keine Diagnose. Die kann man auch ein bisschen mit dem Arzt zusammen erarbeiten, aber man braucht auf jeden Fall einen Grund. Wenn man jetzt sagt, man ist irgendwie Freizeitkonsument und ich bin da auch, stehe da auch voll sozusagen hinter, dann glaube ich, dass man trotzdem einen Grund hat, warum man konsumiert. Ja. Wenn man jetzt so ein bisschen, man sagt ja, das Cannabinoid-System ist, man sagt, es ist das Stressregulatorsystem. Beispiel, wenn Stressoren auf dich einwirken, Zytokine, Stress, Verpflichtungen und so weiter und so fort, dann wird das endogene Cannabinoid-System beispielsweise aktiviert und sorgt dann für Serotonin und Dopaminausschüttung.
Das ist unser körpereigenes, das müssen wir noch ein bisschen ersagen. Die Leute haben ja keine Ahnung von Fachbegriffen hier, die zuhören.
Genau, das sind quasi eigene Neurotransmitter, die auch für quasi Glück, Stressregulation und sowas zuständig sind. Und meine Theorie ist, und es ist nicht mal einfach jetzt irgendwie meine Theorie, es ist das, was ich auch aus vielen Vorträgen und so gezogen habe, und was auch andere führende Forscher in dem Bereich so festgestellt haben, es gibt in der heutigen Zeit gibt es sehr, sehr viele Stressoren und sag ich mal, die Frequenz an Sachen, die auf einen einwirken, die sind immer mehr geworden, sodass sozusagen dieses endogene Cannabinoid-System, ähnlich wie auch andere Körpersysteme, nehmen wir mal so einen Diabetes, wenn man immer Zucker isst, dann ist irgendwann der Pankreas überfordert, Insulin auszuschütten. So kann das auch beim endogenen Cannabinoid-System sein. Und für viele Leute, und das meine ich mit Grund, weil es gibt eigentlich keinen Freizeitkonsumenten als solches, irgendwo haben alle Leute einen Grund quasi zu konsumieren. Und wenn es nur der Stressabbau ist und diesen Aspekt, dass viele Leute sagen, ich nehme das am Abend, um irgendwie runterzukommen, das ist physiologisch total gut zu erklären. Weil das endogene Cannabinoid-System, was jetzt quasi funktionieren sollte, auch ohne quasi externe Zufuhr von Cannabinoiden, ist ja genau dafür da, um einen so durchatmen, wieder runterkommen. Und es gibt eben diesen Umstand, dass bei vielen Leuten das endogene Cannabinoidsystem eben nicht so ausgeprägt ist, wie es sein sollte. Und das ist für mich so eine, auch so teilweise eine Erklärung für den Freizeitkonsumenten, der sagt, ich brauche das irgendwie am Abend. Ich merke, nur so komme ich runter. Mhm. Also, ne, lange Antwort auf eine kurze Frage. Auf jeden Fall ein Grund, weil wenn man Therapie macht, dann muss es ja auch gewisse Therapieziele geben. Und das wäre auf jeden Fall wichtig, dass man den nimmt, weil Cannabis alleine ist selten irgendwie die Lösung, sondern kann immer nur ein Baustein sein. Und wie dieser Werkzeugkasten dann aussehen kann und wie ein guter Therapieweg aussehen kann, das kann man dann, wie gesagt, am besten besprechen. Im Erstgespräch oder Folgegespräch oder mit dem Psychologen beispielsweise.
Genau. So ist man quasi, bekommt man dann, ja, man macht das telemedizinisch, ne? Das bedeutet, man sieht sich auf dem Bildschirm, so wie wir jetzt, und dann hat man so eine Stunde oder so schon. Also man hat eigentlich auch gut Zeit, finde ich. Ich sage das jetzt aus meiner Erfahrung, wie das bei mir war, wo ja wirklich auch alles mal abgeklopft wird, ne? Also da gibt es wirklich ausreichend Zeit. Ich meine, wo hat man sonst eine Stunde mal Zeit, mit einem Arzt oder einer Ärztin zu sprechen? Nicht so eher, ne? Mhm. Genau, also das ist eigentlich so der Weg. Und dann, wenn das alles so passt, dann kann man sein Rezept sozusagen bekommen.
Richtig.
Und, genau,
richtig.
Und das, muss ich sagen, war relativ wenig Hürde, muss ich jetzt mal sagen. Im Vergleich dazu, wie viele Hürden Menschen bekommen, jetzt überhaupt einen Diagnostiktermin zu bekommen. Also ne, wenn man vermutet, man ist neurodivergent oder hat ADHS im Speziellen, bekommt man keine Termine unter einem Jahr. Man wird nicht mal auf Wartelisten gesetzt. Man hat, geschweige denn, dass man dann irgendwann überhaupt an Medizin kommt, an Medikamente kommt, auch nicht. Also das ist auch sehr, sehr, sehr schwierig. Das werden die Leute, die, ja, who knows, knows, ne? Das ist einfach so. Und
ein Beispiel sozusagen ADHS, so eine ADHS-Diagnostik zu bekommen und dann sozusagen Alternativen wie Amphetaminderivate und Co. oder
ja, Cannabis. Ich meine, im Vergleich ist dieses das klingt jetzt bescheuert, ne, an dieses Cannabis-Rezept zu kommen, ein bisschen schneller und einfacher als zu sagen, ich brauche jetzt erstmal die Diagnose. Das muss ich mir irgendwie entweder während einer Psychotherapie holen. Das dauert ja mehrere Stunden, dann, ne, bis man da überhaupt mal hinkommt. Dann viele Leute wissen einfach schon, ich habe das, ne? Weil es gibt ja mittlerweile andere Möglichkeiten, selber sich ganz gut einzuschätzen, sage ich mal. Das wird vielen Menschen immer abgesprochen. Aber ich denke, das ist gerade, wenn man sein eigenes Gehirn sozusagen kennengelernt hat und sich auch vergleichen kann. Und es gibt viele Bücher, dass man einfach schon relativ sicher weiß, aha, es geht in diese Richtung. Und ich könnte einfach Hilfe gebrauchen. Und bis diese Hilfe in Form von Medikation überhaupt stattfinden kann, vergeht einfach so viel unnötige Zeit. Das einfach das soll jetzt kein Grund sein, da deswegen einfach schnell mal sich ein Rezept für Cannabis zu holen. Ich wollte das nur im Vergleich mal stellen, wie schwierig es einfach ist, bis man da hinkommt. Selbst wenn man dann die Diagnose hat, muss man auch NeurologInnen oder PsychiaterInnen finden, die einen die Medikamente verschreiben. Das ist ja
voll. Ich möchte nochmal auf einen Aspekt eingehen, den du gesagt hast, sozusagen, dass man mit einem ja Zeit hat, sozusagen mit einem Arzt zu sprechen. Bei uns ist es so, dass ich auch sehr viele Patientenbeispiele nennen kann, die quasi von sich sagten, ja, das hilft mir, das war gut, und im Laufe der Therapie eigentlich erst mit dem Arzt so erarbeitet haben, dass da vielleicht noch auch andere Therapiemethoden sind, die viel sinnvoller oder in ergänzender Weise sozusagen wahrgenommen werden wollten, schrägstrich könnten. Also,
ja, total sinnvoll, immer, klar.
Genau, es ist, damit will ich sagen, man spricht mit jemandem, der irgendwie schon sehr viel Erfahrung gemacht hat mit der Cannabis-Therapie. Wir sind aber alles approbierte Ärzte Und das Ergebnis ist nach einer Zeit nicht, dass einfach immer weiter sozusagen Cannabis-Therapie gemacht wird, sondern häufig bildet sich daraus im Gespräch auch eine andere Perspektive, die dann häufig hilfreich sein kann.
Das ist total super zu wissen. Natürlich ist das keine, keine Sackgasse, ne, wo man drin stecken bleibt und sagt hier, so wie früher das oft war, die Leute gehen zum Hausarzt und bekommen dann relativ schnell Antidepressiva verschrieben und so bleibt es dann einfach 10 Jahre oder 20 Jahre. Die gehen halt immer wieder hin, holen sich das ab und fertig. So soll es ja nicht laufen, sondern es wird jetzt auch geguckt, dass das Ganze begleitet wird und dass es ein dynamischer Verlauf ist und einfach geschaut wird, was kann ich noch tun und so weiter. Und auch, das ist ja total, modern. Ja, also ist eigentlich, muss so gemacht werden fast schon, oder?
Ja, Telemedizin an sich ist modern und ich glaube auch, als jemand, der das Gesundheitssystem gut von innen heraus kennt, das ist auf jeden Fall, man sieht es ja schon in anderen Ländern, auf jeden Fall die Zukunft ist, sozusagen auch Konsultation telemedizinisch wahrzunehmen, weil das, wie gesagt, das Gesundheitssystem ist überlastet. Ja. Und hier und da braucht man nun mal Rücksprache mit einem Arzt, ob das jetzt irgendwie in privater Hinsicht oder in GKV-Hinsicht ist, steht auf einem anderen Blatt. Aber dass Telemedizin sozusagen ein Schlüssel ist, das steht für mich außer Frage.
Ja, auf jeden Fall. Könnte vieles erleichtern. Das kann ich mir auch sehr, sehr gut. Na, ist einfach logisch. So, jetzt will ich die Fragen stellen. Jetzt gehe ich mal richtig rein hier. Ich habe versucht, das ein bisschen zu ordnen. Das ist wahrscheinlich relativ logisch, wie die Fragen in der Häufigkeit aufgetreten sind. Oftmals ist es mit Ängsten und Befürchtungen verbunden. Zum Beispiel die Sache, wie setzt man Cannabis im Alltag ein, ohne high oder stoned oder berauscht zu sein? Das liegt natürlich dran, die Leute haben halt diese Vorstellung, das ist meistens geprägt von irgendwelchen Erfahrungen, wenig Wissen. Und die stellen sich einfach vor, ja, man steht dann morgens auf und ne, gibt sich was und dann ist der ganze Tag easy peasy.
Ja, die Frage kannst du ja wahrscheinlich auch schon gut beantworten, Jessica, sozusagen aus meiner Erfahrung. Aus meiner Perspektive muss man sagen, ich kann das gar niemandem versprechen, dass man sozusagen da nicht berauscht von ist. Aber wenn man sich sozusagen an die Absprachen hält und eben mit dieser geringstmöglichen Dosis erstmal anfängt, dann hat man da geringe Gefahr. Dann muss man noch unterscheiden, ob man sozusagen das Cannabis als Blüte inhaliert. Da hat man eine deutlich höhere Chance, quasi anfangs was von zu merken, stark von zu merken, weil per Inhalation eben die Wirkstoffe sehr schnell freigesetzt werden, sich dann aber auch sehr schnell abbauen. Bei den oralen Extrakten beispielsweise ist es so, dass die Wirkspiegel über 6 bis 8 Stunden sehr konstant sind und man da nicht so akut, kein Rausch sozusagen vernimmt. Aber es gibt so eine therapeutische Weisheit, sage ich mal, die sagt, start low, go slow, stay low. Also langsam anfangen, langsam steigern, je nach Verträglichkeit und dann niedrig bleiben.
Ja, einfach und rantasten, ne? Das ist das genau. Motto der Sache am Ende.
Es ist ja nicht so, dass man sozusagen irgendwie jetzt am Joint, ne? Ich schätze mal, in der Horrorvorstellung von vielen denkt man, das ist jetzt irgendwie wie so ein Freizeitkonsum. Man lässt so eine Tüte irgendwie rumgehen und dann zieht man dran und guckt einfach mal, was passiert. Das ist ja viel genauer.
Man das ist, was die Leute kennen, wenn sie was kennen.
Richtig, man wiegt seine Blüten ab, man sieht genau, was das für Blüten sind, ja, was für eine Genetik die haben, was für Terpene drin sind, auch was für eine THC- und CBD-Konzentration da drin ist und kann sich dann genau ausrechnen, wie viel man eigentlich aufnimmt. Wenn ich sozusagen an die Jugendzeit erinnere und sozusagen erinnere, was ich eigentlich aufgenommen habe, wenn man mal sozusagen an so einem Joint sieht, keine Ahnung. Ich weiß nicht, was das war. Ich weiß nicht, in was für eine Konzentration der Leute was reingetan haben.
Das ist viele unklare Faktoren auf jeden Fall.
Sehr viele.
Beteiligt sehr viele. Gewesen. Ja, cool. Da können wir direkt reingehen. Das haben wir eben schon mal so leicht gehört, das Thema Sorten, Terpene und so weiter. Das heißt, auch da haben die Leute eine Vorstellung von, es gibt dieses eine Gras, ne, dieses eine Weed und das wirkt, wie es wirkt und da gibt's nichts dran zu rütteln. Auch das ist natürlich ein Mythos, den man irgendwie aufdecken muss, denn wir wissen, es gibt ja nicht mal nur verschiedene Sorten, sondern auch innerhalb der Sorten noch total viele Unterschiede.
Hundertprozentig. Ich hab neulich eine schöne Folie gesehen in meinem Vortrag. Da war abgebildet so ein Mosaik an Bildern mit 300 verschiedenen Blütensorten. Und auf der anderen Seite war so ein Mosaik an Bildern abgebildet mit so 300, 400 verschiedenen Menschen. Und das Schlagwort darunter war Diversity meets Diversity.
Oh, das ist
Man hat
schön.
300, 400 verschiedene Blütenpräparate in Deutschland zur Verfügung. Man hat auch extremst unterschiedliche Charaktere, also Individuen, Menschen, die sozusagen jetzt auf diese Vielfalt treffen, mit einem unterschiedlich ausgebildeten Cannabinoid-System, ja, unterschiedliche Rezeptordichte, etc., etc. Und auch, und das ist noch viel wichtiger, mit unterschiedlichen Indikationen.
Ja.
Ne?
Das bringen die
Also,
verschiedenen Menschen einfach auch mit sich, klar, mit ihren Sachen, die sie, ja.
voll, 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 voll. Und wahrscheinlich gehen wir jetzt da fachlich schon sehr ins Detail. Da werden, hoffentlich verlieren wir nicht zu viele Zuhörer da, aber ich hatte ja gerade eben
Eine
gesprochen.
Minute.
Wie eine
Wir haben
Minute.
eine Minute für diese Ausführungen jetzt. Dann müssen wir
Ah,
weitermachen.
okay. Ja, gut. Also Cannabis hat extremst viele Inhaltsstoffe, das hatte ich ja eben schon gesagt. Und es gibt für gewisse Inhaltsstoffe schon Evidenz. Wenn wir zum Beispiel auf die Terpene gucken, weiß man zum Beispiel, dass so Beta-Pinene oder so hemmt die Acetylcholinesterase. Das hat man im Mausmodell gezeigt. Man weiß, Beta-Karyophyllen selber wirkt am CB2-Rezeptor, sozusagen nicht psychoaktiv. Man kann also mit gewissen Sachen, die einem zur Verfügung stehen und gewissen Blüteninformationen, so eine Art educated guess machen, welche womöglich gut wäre. Am Ende muss man aber ganz viel auch auf den Patienten hören. Und der Patient muss viel von sich auch wiedergeben, welche Terpenkonstellation und welche Genetik jetzt genau bei ihm gut funktioniert hat, um da auf
Für
den
den richtigen
richtigen
Therapiezweig.
Therapiezweig zu kommen.
Gemeinsam sozusagen muss man einen kleinen Weg beschreiten. Je nachdem,
Richtig.
manchmal ist er kürzer, manchmal länger wahrscheinlich, bis man da ankommt.
Das stimmt.
Und
Das
natürlich
stimmt.
dynamisch alles wieder. Und das kann sich auch alles ändern, je nach Indikation, die sich ja auch manchmal ändert, aufgrund
Ja,
von.
es gibt ja auch sowas wie einen Toleranzeffekt
Ja, da komme ich auch
beispielsweise.
noch mal hin. Genau, das ist tatsächlich auch eine Frage. Dann ging es oft darum, ja, wie oft muss ich das denn dann nehmen? Wie nehme ich das? Und genau, und was nehme ich? Also so ein bisschen diese so rein.
Ja. Oh, das würde ich sozusagen dann einfach mal, das, also da kann man sich überraschen lassen, was im Gespräch so erarbeitet
Ah,
wird. Wie
gut.
gesagt, die inhalative als auch die quasi orale Einnahme. Es gibt sehr viele verschiedene unterschiedliche Blüten. Jetzt mittlerweile arbeiten wir sogar auch schon mit Terpenformulierung. Das heißt, dass man sozusagen Terpene, gewisse Terpenmischung extern den Blüten hinzufügen kann, wenn man merkt, dass gewisse Terpene bei jemandem gut funktionieren.
Wow, das ist ja, oh Gott, das klingt wahnsinnig. Also schon viele Möglichkeiten dazu gekommen.
Ja, es ist auch sehr, sehr spannend, ne? Also jetzt noch mal ein ganz kleiner Exkurs. Man weiß ja, dass zum Beispiel Aromatherapie, ja, ich weiß nicht, ob du Kontaktpunkte hattest mit der Aromatherapie. Aus medizinischem Standpunkt wird das häufig so belächelt und gesagt, ja, die sollen mal ihre Aromatherapie da machen, bringt ja eh nichts. Es gibt aber quasi ja Hinweise, sonst würde dieses Feld ja nicht so lange bestehen, dass Aromen gewisse Effekte haben kann. Und was sind Aromen? Jetzt rein biochemisch gesehen. Aromen sind Terpene. Alles, was riecht, ätherische Öle, bestehen praktisch fast nur aus Terpenen. Diese Terpene, wenn man die oral aufnimmt, dann haben die nicht so eine hohe Bioverfügbarkeit. Die werden in der Magensäure neutralisiert. Wenn man die Terpene aber inhaliert, dann haben sie diese Effekte, die ich immer schon mal so exemplarisch aufgeführt habe. Das heißt, dieses Feld, was sich jetzt ergibt, dass man Terpene in höherer Konzentration inhaliert, um gewisse Effekte zu erzeugen, also das ist sehr, 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 sehr neu und ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass da in den nächsten Jahren auch quasi sehr, sehr gute Daten rauskommen werden. Ich sehe es ja jetzt auch schon bei den Patienten. Aber wir sind Wir sind der Zeit einfach weit voraus. Und ne, da bin ich wieder beim Thema Türöffner. Wenn man keine Möglichkeiten hat, dann machst du auch Sachen, ohne dass du jetzt irgendwie eine Handvoll Studien hast. Einfach weil du siehst, bei anderen hilft es. Aber das ist zumindest eine Erklärung, die man auch haben muss, wenn man dahinter stehen will, warum es denn hilft.
Ja, spannend. Da zu den Formen unterschiedlicher Art haben wir ja schon vorhin gesprochen, dass es nicht nur inhaliert werden kann, also geraucht werden tut es im medizinischen Sinne eigentlich, wird es gar nicht. Das ist nicht, was gemeint ist, wenn von inhalieren gesprochen wird. Das muss ich nochmal sagen, weil die meisten Leute, ne, haben auch immer da noch dieses Bild. Wir müssen aufpassen, wenn wir ja schon in so einer Blase sind. Wir können schon gar nicht mehr uns gut reinversetzen in Leute, die da gar nicht mehr, gar noch gar keine Berührungspunkte hatten oder eben auch einfach aus Furcht da gar nicht weiter reingegangen sind. Aber da kommen dann eben so Fragen, ja, was soll ich denn machen, wenn ich nicht rauchen möchte oder wenn ich Asthmatikerin bin zum Beispiel? Solche Fragen kamen auch, ne?
Witzig, weil der erste Patient in Israel, der Medizinalcannabis bekommen hat, hat es wegen Asthma bekommen.
Ja, das kenne ich tatsächlich auch aus dem Bekanntenkreis.
Das ist ein Bronchodilator ist Cannabis. Aber genau, die vielleicht nochmal eine Vaporisierung ist ja keine Verbrennung. Das heißt, da ist Schluss bei 200 Grad. Es werden also keine Kanzerogene frei und es ist für die Lunge an sich nicht schädlich. Trotzdem assoziiert man immer so diesen Dampf immer mit was Schlechtem. Muss man nicht. Es ist gesundheitlich unbedenklich, per Vaporisierung einzunehmen.
Ja, interessant, dass da so viele Leute Bedenken haben, wenn man mal schaut, wie viele Menschen tatsächlich rauchen, also Nikotin rauchen. Da fragt auch keiner nach.
Voll.
So, dann war natürlich ganz großer Punkt und Häufigkeit Kosten und Übernahme der Krankenkasse der ganzen Sache. Das speziell auf ADHS bezogen natürlich, ne? Weil Übernahme der Kasse ist da ja schon sehr von abhängig, welche Indikation es gibt.
Genau, also das hatte ich ja am Anfang ja gesagt, da ist noch sehr viel Vorbehalt und das ist nicht nur bei den einzelnen Ärzten, sondern sowohl auch bei den kassenärztlichen Vereinigungen, die dann am Ende entscheiden, ob sowas quasi per Kostenübernahme möglich ist oder nicht. Es gibt Wege für Individuen, sozusagen, dass zur Kostenübernahme kommt, aber der Weg dahin ist sehr beschwerlich und ausführlich. Man braucht Atteste und Befunde wirklich von sehr, sehr vielen Ärzten. Man muss ganz bestimmte Nebenwirkungen aufweisen, damit das sozusagen realistisch ist. Tatsächlich bieten wir das auch an, so eine Begleitung dahin, aber mal rein pragmatisch gesehen, für die große Bevölkerung, die Cannabis konsumiert, und es sind ja 7, 8 Millionen Leute, die das regelmäßig machen, dass da die Kasse sozusagen die Kosten übernimmt, das glaube ich, wird nie geschehen. Und für das Individuum gibt es immer wieder Fälle, wo es sozusagen positiv ausging, aber das bleiben halt immer Einzelfälle. Aber wenn man merkt, dass es anders wirklich, dass es anders nicht geht, dass es langfristig was für einen ist und natürlich möchte man da Kosten sparen, dann sollte man es zumindestens mal probieren. Aber man hat dann nicht so viele Versuche mit einer Diagnose, sondern Kostenübernahme zu bekommen. Und wenn man es macht, das ist sozusagen meine Erfahrung, dann muss man es richtig machen.
Einmal
Man muss
richtig sozusagen.
einmal, genau. Und
Okay.
nicht zweimal halb.
Ja,
Zweimal
ich
halb geht auch
verstehe.
gar nicht, weil mit der einen Diagnose kann man es ja nur einmal
Da
probieren.
geht es sicherlich auch viel darum, dass man diese gängigen Medikamente einfach auch alle wahrscheinlich durchgetestet haben muss, um zu sagen, die helfen mir nicht, weil die werden ja
Zumindest
von der
ein paar.
Krankenkasse übernommen, ne?
Zumindest ein paar. Und es geht noch weiter. Die KV sagt dann auch, dass gewisse Gründe dafür, dass die Medikation nicht funktioniert, nicht zählen.
Okay.
Ne? So.
Oh, okay. Das ist ja ein bisschen fies, aber es ist wahrscheinlich einfach so, ja. Klar, die
Ist
machen
sehr,
es
sehr.
einem dann schwer, ja. Dann ein weiterer Punkt, der sehr spannend, der sehr oft gefragt wurde, das ist natürlich Thema Autofahren, aber das zählt eben auch mit rein, weil jetzt viele Leute gehört haben, es gibt irgendwelche Grenzwerte, die werden jetzt erhoben. Da geht es aber um den Freizeitgebrauch. Wie ist das denn im medizinischen Gebrauch? Was muss ich da beachten?
Ja, es gibt ja jetzt sozusagen einen neuen Grenzwert für Freizeitkonsumenten von 3,5 Nanogramm. Als Patient ist man davon nicht tangiert. Da gilt immer noch die Faustregel, dass man selber fahrtauglich sich fühlen muss. Ich empfehle trotzdem immer einen gewissen
Schwierig.
Abstand haben zwischen Konsum und quasi Anstieg ins Auto. Aber ja, prinzipiell wird einem die Fahrtauglichkeit nicht aberkannt, nur weil man Patient ist. Im Gegenteil, man sagt erstmal, okay, man hat die Möglichkeit, Auto zu fahren. Aber sobald daran Zweifel erkennbar sind, weil man zum Beispiel auffällig fährt oder so, dann kann man sozusagen auch zu so einem Gutachten, zu so einem Fahrtauglichkeitsgutachten gezwungen werden, was man dann noch selber bezahlen muss.
Aha,
Aber,
okay.
ne,
Ist ja auch nur eine Stichprobe dann, ne?
wenn man in einer normalen Routine-Verkehrskontrolle angehalten wird und dann sozusagen nicht auffällig war, würde im Übrigen nicht im ersten Impuls sagen, dass man Patient ist, weil sonst könnten Polizisten, die der Therapieform nicht so wohlgesonnen sind, sich irgendwie was ausdenken, dass man irgendwie auffällig gefahren ist. Aber angenommen, man war nicht auffällig und man kann dann das nicht nachweisen, dann ist das Rezept oder dass man sozusagen Cannabis auch über diese 3,5 Nanogramm im Blut hat, kein Problem.
Ah, verstehe. Das ist ein guter Punkt. Aber das ist natürlich ein Ding, weil wir ja keinen Beipackzettel haben beim medizinischen Cannabis, ne? Da kann das nicht aufgeführt werden. Maschinen
Richtig.
führen und Autofahren, Verkehrstauglichkeit und so, das könnte man da dann alles nachlesen. Aber
Genau.
sowas ist wahrscheinlich nicht denkbar, dass es sowas mal.
Ja, das liegt an dem Umstand, dass Cannabis selber immer ein Rezepturarzneimittel ist, kein Fertigarzneimittel. Deswegen gibt es keinen Beipackzettel.
Ja, macht Sinn.
Aber theoretisch, angenommen, du würdest jetzt das Ritalin nehmen oder du würdest Opioide nehmen, dann müsstest du genauso, dann ist das eigentlich genau die gleiche Konstellation.
Ja, klar, logisch.
Mit sozusagen, ob du deine großen Maschinen auf der Arbeit führen darfst oder ob du fahrtauglich bist
Ja,
und so.
sicher.
Theoretisch hättest du da auch immer das Risiko, dass Leute sagen, nee, du bist gar nicht tauglich unter deiner Medikation.
Ja, ist ja auch so, natürlich, ist ja logisch, klar. Und es wirkt auch unterschiedlich bei den Leuten einfach, ne? Und tagesformabhängig, keine Ahnung, alles Mögliche kann ja irgendwie dazu führen, dass es gut geht oder nicht gut geht, wie auch immer. Ja. So, dann natürlich die guten alten Nebenwirkungen, ne? Was ist denn, mit was ist denn zu rechnen sozusagen? Oder was könnte man, da nennen als wichtig?
Nebenwirkungen. Ich glaube, die alle schon auch so ein bisschen auf dem Schirm haben, niedriger Blutdruck, trockener Mund, rote Augen, was an der Gefäßdilatation in den Augenarterien liegt im Übrigen. Teilweise, was gibt es denn noch an Nebenwirkungen? Insgesamt ist, wenn man es mit anderen Medikamenten vergleicht, wirklich nebenwirkungsarm. Wenn wir in die psychischen Nebenwirkungen gehen, zum Beispiel eine Vergesslichkeit beobachten manche Leute.
Merken ADHSler nicht.
Oder eben sozusagen, man kann eine Wahrnehmungsveränderung sozusagen haben und diese Wahrnehmungsveränderung, die man in den meisten Fällen ja haben will, kann aber auch im schlimmsten Fall dazu führen, dass man Ängste entwickelt bis hin zu Psychosen. Das ist Und Schizophrenie. Das ist vor allem im Jugendalter quasi viel mehr, was aber auch daran liegt, dass eine Prädisposition für so eine psychische Erkrankung im Jugendalter sowieso ja auch häufiger zum Vorschein tritt. Ältere Menschen haben quasi, wenn man erst mal 60, 70, 80 ist, dann entweder hattest du es schon oder es wird nicht mehr kommen. Deswegen, je älter du bist, desto weniger weiß man, ist da das Risiko für. Trotzdem weiß man, dass Cannabis in dieser multifaktoriellen Genese für psychische Erkrankungen auf jeden Fall das Risiko erhöhen kann. Ich würde es jetzt nicht sozusagen als klassische Nebenwirkung deklarieren, sondern eher als ja, Risikofaktor.
Das muss
Genau.
aufgeführt sein. Also wäre jetzt wieder unser imaginärer Beipackzettel da, würde das auf jeden Fall auch mit draufstehen.
Ja.
So wie das aber auch bei anderen Medikamenten draufsteht.
Total, total. Es ist sicherlich auch ein Aspekt, der sich immer wieder von Gesellschaft und Medien, die eben dagegen sind, zunutze gemacht wird.
Ja,
Aber
deshalb sage ich das mit dem Beipackzettel, weil da, wenn Leute das mal durchlesen würden, würden sie das auch relativ oft finden, gerade, glaube ich, im Bereich ja, wie sagt man, eine Psychopharmaka? Nicht.
Antidepressiva.
Ja. Ja,
Ja.
würde man das
Ja.
definitiv finden. Deshalb ist es
Ja.
nichts, was jetzt rein da vorkommt. Also das kann man damit schon mal aus
Den, den Appetit, den
den
Appetit und
Appetit.
die Schläfrigkeit habe ich vergessen bei Nebenwirkungen. Aber
Ja.
das ist auch etwas, was viele wollen. Also da auch immer schwierig, von Nebenwirkungen oder Wirkungen zu sprechen.
Ja, natürlich. Das sind Begleiterscheinungen, ne? Im besten Fall kann man das als Begleiterscheinungen für sich abhaken. Ja, das passiert aber auch nicht bei jedem. Also nicht jeder hat dann diese. Das kann sein, muss aber nicht. Ne?
Diversity means
Ja,
diversity.
super, das ist wirklich super. Gut, dann gab es noch, wie gehe ich damit um im Umfeld, im familiären Umfeld? Also da wollte jemand wissen, ob ich es vor meinen Kindern beispielsweise, ob ich das verberge, dass ich das als Medikation verwende. Also ich weiß nicht, ob das jetzt so ganz klar wird, worauf ich hinaus will. Wenn ich jetzt eine Kopfschmerztablette nehme und mein Kind sieht das, ist es was anderes für die meisten Leute, als wenn mein Kind jetzt sieht, dass ich vaporisiere, zum Beispiel.
Voll. Also ich glaube, dass das sozusagen ein gesellschaftliches Dogma ist, was in 5 bis 10 Jahren anders sein wird. Ja, man sieht es ja jetzt schon in den USA, wo ja quasi die Cannabis-Einnahme einen ganz anderen Stellenwert hat und man gar nicht mehr so in eine Ecke gedrängt
Ja,
wird. Ich glaube,
Gummibärchen.
genau, das ist sozusagen ein Gesellschaftsprozess, der vollzogen wird. Noch kann man sich, glaube ich, nicht dagegen wehren, dass Leute einem skeptisch angucken, wenn man jetzt irgendwie Blüten aus seinem Medikationsglas nimmt. Man muss einfach dahin kommen, Aufklärung zu betreiben und den Leuten erklären, dass es sozusagen für viele Patienten eine valide Therapieoption ist und eben keine berauschende Droge. Das heißt, es ist alles Aufklärung und Kinder ist ein gutes Beispiel. Das ist ja, Kinder sind ein unbeschriebenes Blatt und da hat man es ja selber in der Hand, wie man damit umgeht und wie man sie auch an das Thema sozusagen ranführt. Beispielsweise Opioide, ja, das ist ja theoretisch, wenn man das jetzt mal ganz genau nimmt, dann könnte man bei gewissen Opioidarten, die sind dem Heroin ja beispielsweise auch sehr, 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 sehr ähnlich. Viele, ja, Opioidabhängige, die, ja, lassen sich das verschreiben, um sozusagen da einen Rausch zu haben. Aber niemand quasi guckt einen quer an, wenn man jetzt mit Opioiden sozusagen, wenn man die im Nachtschränkchen oder so hat.
Ja.
Also hat was mit Aufklärung und Wahrnehmung in der Gesellschaft zu tun. Logisch ist das nicht.
Nee. Und die haben ja auch das BTM-Rezept. Die kommen auch aus dem Safe, diese Medikamente. Ne? Also da ist jetzt Cannabis theoretisch sozusagen nicht mehr dabei.
Ja, das ist auf jeden Fall ein guter Schritt dahingehend.
Das macht gleich nochmal ein Thema auf, nämlich Abhängigkeit, Suchtentwicklung. Das ist sowas, wo Leute natürlich auch denken, wenn ich das jetzt täglich zu mir nehme, bin ich dann sozusagen gleichzeitig davon abhängig, entwickelt sich eine Sucht. Das sind ja
Ja,
auch alte Themen, ne?
da habe ich zwei Antworten drauf. Eine Antwort ist, wenn man eine Medikation hat, die einen hilft, um sozusagen Symptome zu lindern, dann ist man ja auf jeden Fall abhängig von der Medikation, weil man möchte ja seine Symptome gelindert haben. Du meinst wahrscheinlich die Sucht, die wir alle irgendwie im Kopf haben, wenn wir quasi ne, an gewisse Drogen-Hotspots der Stadt gehen und verwahrloste Menschen sehen, dass sozusagen die Sucht dazu führen könnte, dass man sein Leben, dass das Leben aus den Fingern gleitet. Bei Sucht muss man unterscheiden. Es wird ja häufig, dieser Begriff wird immer so über einen Kamm geschert. Ja, du
Richtig.
bist süchtig. Aber es gibt da ja krasse Unterschiede, was eigentlich eine Sucht bedeutet. Und es gibt so eine Skala, beispielsweise für Substanzen, wie süchtig die eigentlich machen. Angenommen, ich bin jetzt süchtig von Nikotin, weil ich Zigarette rauche, oder ich bin süchtig von Alkohol, oder ich bin süchtig von Opioiden. Diese drei Individuen haben es unterschiedlich schwer, von der Substanz wegzukommen, weil es sozusagen auch einen Grad gibt dafür, wie süchtig eine Substanz macht. Man weiß, dass Cannabis bei, ja, was waren das, irgendwie 5% der Menschen diese Sucht eben auslösen können, was auch damit zu tun hat, dass gewisse Symptome eben gelindert werden. Man weiß aber auch, dass da, ja, nach 1 bis 2 Wochen, da hat man so leichte, kann leichte Entzugserscheinungen haben, dass man mal so ein leichtes Schwitzen hat oder so, dann ist es aber auch wieder gut. Das heißt, man kann sich sehr leicht lösen von dieser Sucht und darüber muss man auch ganz transparent aufklären und diesen Begriff Sucht einfach mal auseinanderziehen und sagen, okay, da gibt es aber ganz, ganz viele Unterscheidungen und vielleicht ist es nicht so hilfreich, einfach zu sagen, du bist süchtig.
Vor allem macht es ja nicht die Substanz allein.
Genau, es ist sozusagen auch die Art und Weise, wofür man es einnimmt und es ist sehr situativ. Um nochmal zurückzukommen von dem Beispiel am Anfang, dass Cannabis selber dieses Stressregulator, also dieses endogene Cannabinoid-System ist ja sozusagen ein Stressregulatorsystem. Bei vielen Jugendlichen ist eine Sucht von Cannabis häufiger. Was daran liegt, dass sie sehr früh sozusagen dieses endogene Cannabinoid-System dazu missbrauchen, mit Stress klarzukommen. Sie haben keine anderen Mechanismen gelernt, um mit Stress klarzukommen, haben aber gesehen, okay, mit Cannabis geht das und haben dann keine anderen Ressourcen ausbilden können. Sport, Musik, Lesen, Kochen, I don't know. Jeder hat ja so ein bisschen seinen inneren Tempel, wohin er geht, wenn er irgendwie runterkommen will. Und ich glaube, je mehr man davon hat, desto weniger abhängig kann man überhaupt werden. Also es kommt total auch darauf an, wofür man es dann genau nimmt. Aber insgesamt weiß man, dass die Sucht von Cannabis jetzt keine schwere ist, von der es jetzt sehr schwer ist, wegzukommen. Also es, genau.
Genau, also das ist auf jeden Fall eine gute Erklärung. Deckt sich auch mit dem, was ich schon mit meiner anderen Gästin, die zum Thema Safer Use mit mir gesprochen hat, was sie gesagt hat, ist deckungsgleich. Sehr gut.
Das ist schön.
Ja, das ist, finde ich, sehr schön, das auch von medizinischer Seite so zu hören. Genau, und gibt es denn im Arztgespräch eine Aufklärung über Anzeichen von Missbrauch oder Konsumstörung, dass ich merke, oh, jetzt, wo kann ich darauf achten, dass ich sage, ich weiche vielleicht ab von der Dosierungsempfehlung, sowas wahrscheinlich.
Naja, prinzipiell hat man ja eine Dosierung auf dem Rezept stehen und sollte sich daran halten. Oder wie meinst du die Frage?
Naja, genau. Woran erkenne ich denn, dass ich einen Missbrauch betreibe oder vielleicht eine Konsumstörung entwickle?
Man definiert ja einen ganz klaren Zweck für die Therapie und für den Konsum. Und wenn man das Gefühl hat oder merkt, dass man es gar nicht mehr für den eigentlichen Zweck einnimmt, sondern für was ganz anderes, dann nimmt man es vielleicht weniger in der therapeutischen Hinsicht, für die es bestimmt war. Aber ich gebe dir mal ein Beispiel. Und für mich ist das so eine ethische Diskussion. Mhm. Es ist wert, so darüber zu sprechen. Nehmen wir mal einen Schlafpatienten. Ja, der hat vieles ausprobiert, der möchte keine Benzodiazepine nehmen, keine Sulpidem, kein Sulpiclon und so weiter und so fort. Baldrian hilft nicht, Melatonin hilft nicht, whatever. Jetzt nimmt er sozusagen das Cannabis, um abends runterzukommen und leichter in Schlaf zu gehen. Er hat aber auch noch diese Nebenerscheinungen. Er sagt, okay, ich kann dann viel besser essen. Das Essen schmeckt mir besser. Mhm. Und vielleicht ist er irgendwie Musikproduzent oder ist Autor und so und sagt, ich werde auch kreativ. Mhm. Ist es dieser Person sozusagen verboten, dann zu sagen, okay, ich nehme das Cannabis in zweiter Konsequenz nur für das Schlafen, sondern möchte auch diese angenehmen Nebeneffekte haben, wie jetzt zum Beispiel, dass ich noch eine Stunde vor dem Schlafen gehe, beispielsweise da ein bisschen produktiver bin, was meine kreative Schaffenskraft angeht. Ich als Therapeut sage, go with the flow, wenn es dir da hilft, dann kannst du diese Effekte natürlich wahrnehmen und sinnvoll in dein Leben sozusagen einbinden.
Was? Guter Punkt. Finde ich richtig wichtig, das noch gesagt zu haben. Sehr, sehr gut. Weil sich das eine und das andere einfach auch nicht ausschließen muss. Ne? Man trifft sich, wie ich ja vorhin sagte, das sind so Parallelwelten, die sich an bestimmten Punkten einfach auch treffen dürfen und das auch sollten.
Ja.
Ja. Gut. Ja, Toleranzbildung, ist es denn zwangsläufig so, dass ich eine Toleranzbildung habe, muss ich dann auch erhöhen, was die Dosis betrifft?
Bis zu einem gewissen Punkt, ja. Man weiß, dass Rezeptoren runterreguliert werden und die Cannabinoide eine gewisse Affinität, also sozusagen Stärke an Bindung an den Rezeptoren verlieren. Aber das passiert nicht ad absurdum. Man muss jetzt keine Angst haben, dass man nach 2, 3 Jahren irgendwie 40, 50 Gramm im Monat konsumiert. Meistens hat man sozusagen ein Plateau. Genau. Und manchmal es ist dann auch so ein bisschen, die Verantwortung wird an den Patienten weitergegeben. Wir hatten eben über gewisse angenehme Nebeneffekte gesprochen, die vielleicht gar nicht mehr so mit der eigentlichen Therapieindikation zu tun haben. Da muss man sich vielleicht manchmal kneifen und fragen, wofür nehme ich das eigentlich? Wofür sollte ich es nehmen? Dass man dann ja nicht selber so stark in immer mehr Situationen ist sozusagen konsumiert, sondern sich auf das beschränkt, was es machen soll. Und dann quasi hat man in den ersten Monaten eine leichte Toleranz, dann wird die Dosis ein bisschen erhöht, das ist komplett normal, aber dann bleibt es auch sozusagen auf diesem Plateau. Also die meisten Patienten sind quasi über sehr, sehr lange Zeit auch stabil eingestellt.
Und das ist ja auch nochmal ein Punkt zu sagen, dass gerade bei Themen wie ADHS es eine Bedarfsmedikation auch vor allen Dingen ist. Das heißt, man muss es gar nicht täglich immer zum Frühstück, Mittag, Abend einnehmen, sondern man kann auch tatsächlich ja, nach Bedarf einfach inhalieren, zum Beispiel, so wie ich das mache, ne? Bei mir ist es tatsächlich so, dass ich schon ein Gefühl dafür entwickle, wie es tagesformtechnisch aussieht. Und ich dann einfach sehe, ich habe heute beispielsweise, ich habe zigtausend Termine, Mental Load, Kinder, alles Mögliche. Und ich weiß dann ganz genau irgendwann, okay, das kann mir heute helfen, mich besser zu fokussieren, mich zu sortieren im Kopf. Und muss jetzt nicht sagen, jeden Tag nehme ich das ein. Ne? Das ist auch nochmal ein
Dann bist
Vorteil.
du schon sozusagen eine Patientin mit sehr viel Erfahrung und hast quasi da ja schon selber quasi ja, hast quasi die ganzen Vorteile der Therapie für dich so erarbeitet. Ich würde es gar nicht limitieren auf nur ADHS. Es gilt ja bei Schmerz oder beispielsweise
Klar.
Appetitanregung oder Schlaf genauso. Mit jedem Patienten wird über Schlafhygiene gesprochen und quasi, dass man viele Faktoren verbessern kann und nur wenn man merkt, dass es nicht klappt oder dass man es dann wirklich braucht, manchmal hat man ja so ein inneres Bauchgefühl, dass es heute irgendwie schwer wird mit dem Schlafen, dann sollte man es nehmen. Genau. Also
Genau.
in meinen Augen ist es eigentlich fast immer eine Bedarfsmedikation, wenn es jetzt nicht gerade sozusagen eine Epilepsie ist, die man prophylaktisch behandelt oder Migräne, dass Rauchen und Kopfschmerzen gar nicht erst auftreten. Aber genau, in meinen Augen ist es eigentlich fast immer eine Bedarfsmedikation.
Ja, dann habe ich wieder eine sehr ADHS-spezifische Frage. Und zwar gibt es ja drei Typen von ADHS, ne? Das sind die, sage ich jetzt mal ganz grob, die Hyperaktiven und die Hypoaktiven. Und dann gibt es diesen Mischtyp, wo beides auftritt. Jetzt wollte jemand wissen, ob diese nicht hyperaktiven Typen, das wird meistens so beschrieben als Leute, die also träumerisch sind, Hans Guck in die Luft, ne, unterwegs sind und die gar nicht so, so zappelig sind. Ich will jetzt mal ganz bewusst diese Begriffe benutzen, das kann man sich dann besser vorstellen als zuhörende Person, dass diese bekanntere beruhigende Wirkung von Cannabis da bei diesen Träumerchen sozusagen gar nicht, dass es gar keine Wirkung hat. Ist das so?
Uff, das kann man so pauschal gar nicht sagen. Also was du meinst, ist diese Unterscheidung ADS und ADHS, ne, mit
Früher war das so,
Hyperaktiv.
jetzt hat man gesagt, das H ist einfach Hyper oder Hypo, sind ja beides Hs.
Ah, okay. Ich kenne noch die Bezeichnung sozusagen mit ohne dem
Genau,
H.
das war ja einfach gängig, ja.
Also ich glaube, was man verstehen muss sozusagen bei ADHS, ist, dass der Bewegungsdrang alleine ja gar nicht anzeigt, wie es in einem selber aussieht.
Genau.
Und da sind wir wieder bei dem Stichwort Diversity. Gerade die Psychiatrie, nehmen wir mal psychiatrische Krankheitsbilder, ADHS, Depression, PTBS, Störung. Es ist ja so individuell, da kann man schwer sagen, diese Gruppe profitiert nicht und die nicht.
Das
Häufig sind
Spektrum.
sozusagen auch Mischbilder. Aber ich glaube, wenn man das Gefühl hat, es könnte einem helfen, dann spricht nichts dagegen, es auszuprobieren.
Ja.
Und bei all der Unwissenheit, Ja, man muss auch in der Medizin sagen, was wir wissen, ist ein Tropfen und was wir nicht wissen, ist ein Ozean. Spricht nichts dagegen, eine Therapiemöglichkeit auszuprobieren, weil der beste Proband dafür oder so ist dann nicht der Arzt, der einem sagt, nee, das macht keinen Sinn und so weiter und so fort, sondern der Patient, der es zumindest dann mal ausprobiert. In gewisser Art und Weise ist man da auch so selber verantwortlich für das Schicksal. Klingt jetzt blöd, ich will die Rolle des Arztes nicht runterspielen, aber häufig muss man da selber auch ein Gefühl für entwickeln, ob es einem helfen kann oder nicht. Und gerade in der Psychiatrie gibt es eben sehr, sehr viele, genau, du hast eben so schön gesagt, mit Spektren. Von daher teile ich die Aussage nicht, dass es nicht helfen könnte.
Genau, dann war da schon ein Punkt mit dabei, da ging es um Vorbelastungen, um andere Diagnosen, vielleicht auch Fehldiagnosen. Ja, kann man dann da, sage ich mal, was falsch machen? Spricht irgendwas dagegen? Das haben Sie, also hast du jetzt eigentlich schon beantwortet, dass man trotz allem es ausprobieren kann, auch wenn man sagt, ich hatte mal Depressionen oder man weiß ja auch nie, sind die Depressionen vielleicht auch Komorbidität vom ADHS gewesen. Das kann ja auch sein. Ich weiß nicht, spricht irgendwas dagegen, außer jetzt, was wir vorhin hatten mit mit der Prädisposition für Psychosen oder psychotische Entwicklungen, da was auszuprobieren, also das Cannabis auszuprobieren für sich.
Ja, also genau, wenn es gibt eigentlich, also für mich zählen Kontraindikationen mehr als Indikationen.
Okay,
Psychosen, Schizophrenien, da sollte man ganz klar und offen sagen, das ist nicht die richtige Therapieform für dich, weil so eine Psychose einen wirklich belasten kann und man da auch echt lange noch was von haben kann. Meistens ist es sozusagen, wenn man den Konsum von so psychosefördernden Medikamenten einstellt, dann geht es weg. Aber es gibt auch die Konstellation, dass man da trotzdem sozusagen noch Symptome eben von hat, Bahngedanken, Ich-Störungen und so weiter und so fort. Wir haben Patienten, die selber beispielsweise dieses ADHS-Screening oder quasi die eigentliche Diagnostik entweder nicht haben oder die auch sozusagen gar nicht positiv war, die trotzdem therapiert werden, weil ich habe als Therapeut ja trotzdem den Anspruch, irgendwie was besser zu machen. Und der Patient kommt ja nicht ohne Grund. Er möchte sozusagen seinen Konsum, den er auch so freizeitmäßig irgendwo machen könnte, jetzt in eine therapeutische Bahn lenken. Und da habe ich total super Erfahrungen mit. Und meiner Meinung nach spricht gegen den Therapieversuch, wenn nicht gerade Kontraindikationen vorliegen, wenn man jetzt nicht gerade blutjung ist, nicht so viel.
Ja. Da kommt mir was noch zeitmäßig rein, ist mir eingefallen, wenn es zum Beispiel, es gibt ja viele deckungsgleiche Symptomatiken, sage ich mal, wenn man zum Thema Mental Load, Elternschaft, Mutterschaft guckt, da gibt es natürlich auch die, sage ich mal, da wünscht man sich auch manchmal einfach ein klein bisschen Hilfe, ne? Und da gibt es auch Leute, die natürlich sagen, ja, ich kann irgendwie eine entspanntere Elternschaft
Wenn ich
begehen, wenn ich ab und zu Cannabis konsumiere oder auch ab und zu mal öfter. Wie sind da die, ja, die Lage?
du meinst Indikationsstellung.
Stellt man da eine Indikation oder eher nicht so?
Also, da sind wir wieder bei dem Punkt, was ich am Anfang gesagt hatte. Mann, das sage ich echt oft.
Macht nichts.
Aber ich habe ja gesagt, jeder Konsument, jeder Freizeitkonsument hat einen Grund, warum er konsumiert. Und in dieser Konstellation, ne, man ist Mutter, man hat viel zu tun tagsüber, man hat extremst, du hast eben auch Mental Load gesagt, man hat einen extremsten Mental Load und jetzt merkt man, dass es einem irgendwie hilft. Für mich ist das sozusagen das Symptom ist Stress.
Ja, von
Also die
woher?
Ursache ist Stress. Und die Medikation dagegen kann Cannabis sein, wenn es nicht möglich ist, andere Sachen im Alltag irgendwie so einzubauen. Es ist immer so schön gesagt, so, ey Mensch, geh doch in die Natur, mach doch einen langen Spaziergang, mach doch mal Urlaub. Das ist ja häufig nicht realistisch. Und dann haben Leute eine Methode gefunden, wie sie das auch anders erzeugen können, wenn anderes eben nicht so funktioniert. Und da bin ich auf jeden Fall pro Cannabis als stressreduzierende schnelle Maßnahme, wenn Leute für sich gemerkt haben, dass es sozusagen hilft. Weil gerade Stress, dieses Beispiel, Stress ist der größte Treiber für Erkrankungen wie Herzinfarkt, Schlaganfall, Arteriosklerose, Magenbeschwerden, Ulzera und so weiter. Cannabis selber hat keine Organtoxizität. Und wenn ich es schaffe, sozusagen mit Cannabis diesen Stress zu reduzieren, ist es ja sogar vorbeugend für die viele Volkserkrankungen. Wenn man das aus dieser Perspektive sieht, dann kann man eigentlich nicht dagegen sein.
Gut, super, danke. Das war, glaube ich, auch ein ganz guter Punkt. Wir haben nur gute Punkte eigentlich heute hier. Das ist total super. Ich habe jetzt noch, was habe ich denn noch? Genau, jemand möchte gern wechseln von Ritalin zum Beispiel zu Cannabis. Ist das möglich und was müsste man da beachten, beziehungsweise wie würde das in so einer therapeutischen Begleitung aussehen?
Also man muss gucken, wann er das Ritalin genau einnimmt, für was für Zwecke er es einnimmt. Prinzipiell spricht auch erstmal nichts dagegen, das irgendwie parallel zu machen. Ich würde beispielsweise, wenn man sehr funktional im Alltag sein muss, würde ich immer empfehlen, anfangs das Ganze am Wochenende mal auszuprobieren. Nicht damit man so von Tag 1 diesen Druck hat, jetzt unter der Therapie so direkt funktionieren zu müssen. Und das ist ja eine riesige Blackbox, die man da sozusagen öffnet, wenn man sich entscheidet, dass man jetzt sozusagen das Medikament wechselt und eine andere Therapieform macht. Aber da ist es auch wieder sehr individuell. Da kann ich jetzt keine Standardantwort zu geben, aber prinzipiell wäre es möglich. Es gibt Patienten, die es sozusagen geschafft haben. Aber auch da, ich glaube, die Wirkmechanismen jetzt so rein neurobiochemisch sind ja ganz andere. Das eine ist ein Amphetaminderivat und das andere sozusagen triggert das endogene Cannabinoid-System. Also es spricht nichts dagegen, das parallel zu machen und auch rauszufinden, in welchen Situationen braucht man beispielsweise was.
Ah, das ist auch spannend, okay. Also vielleicht sogar in dem Fall könnte man wieder Richtung Schlaf gehen, ne? Vielleicht sogar, wenn man ein Medikament nimmt, ein gängiges ADHS-Medikament, was zum Abend hin sowieso nicht mehr wirkt, ne? Also wo die Wirkung einfach zu Ende ist und man abends das trotzdem mit dem Schlaf zu tun hat sozusagen. Dafür gibt es ja, glaube ich, kein gängiges ADHS-Medikament, was schlaffördernd ist oder was eben dieses permanente Radio, was man ja trotzdem immer anhat, ne, das ist ja auch nachts an. Also
die ADHS-Medikamente, die sind alle sozusagen, das sind alles Motoren, die sind dafür da, dass man sozusagen leistungsfähig und sich konzentrieren kann. Ich würde sozusagen einfach gucken, auf welche Art und Weise muss man denn im Alltag wann funktionieren? Weil es ja sozusagen, es gibt Situationen, da ist das hinderlich, sozusagen Amphetamine, diese Art von Aktivierung zu haben. Und dann gibt es wiederum vielleicht quasi Situationen, da ist es nur mit Amphetaminderivaten so erreichbar. Ne? Also unterschiedliche Arten, wie man, glaube ich, im Alltag funktionieren muss. Und da ist es, wie du es auch eben selber schon gesagt hast, du hast für dich erkannt, wann du davon profitieren kannst. Ja. Und genau da muss man hinkommen.
Das meine ich. Das ist eigentlich das Ziel, was man erreichen möchte. Dafür sollte man eben auch sich selbst gut studieren und immer bei sich selbst auch bleiben. Ne? Das ist eben das, worauf es auch ankommt. Da kann ein Arzt oder eine Ärztin natürlich sagen, was sie möchten und was sie empfehlen. Letztendlich müssen wir da einfach selber gucken, ne? Das ist klar. Aber auch wichtig, dass mit der Kombination, dass es tatsächlich denkbar ist oder auch im Wechsel mit gängigen ADHS-Medikamenten auf Amphetaminbasis oder wie auch immer das zu genau heißt. Genau. Ja, dann habe ich noch nicht mehr so viel, glaube ich. Da ist mir gerade was gekommen, was ich jetzt wieder vergessen habe. Vergessen, das war's. Ach so, nee, ich wollte eigentlich nur feststellen, dieses Beispiel vorhin mit dem Menschen, der gemerkt hat, dass er auch kreativer wurde und besser schlafen konnte. Nee, das war ein Schlafpatient, genau, dass er dann noch weitere gute Sachen gemerkt hat. Ist ja bei diesem, bei mir theoretisch genauso, dass ich einfach gemerkt habe, ich kann tatsächlich vielleicht ein bisschen entspanntere Elternschaft leisten. Ja, weil zum Beispiel sowas wie die Impulskontrolle extrem besser funktioniert. Mhm. Das ist zum Beispiel so ein Punkt, die man wirklich oft braucht mit vor allem kleinen Kindern. Ja, die haben selber ja auch keine Impulskontrolle. Und wenn man dann da so zusammen crasht, dann ist das natürlich auch manchmal ganz gut, wenn man das so ein bisschen, also ich finde, man sieht es manchmal so ein bisschen besser kommen und kann das dann dementsprechend umleiten, was man sonst nicht hat. Das ist zum Beispiel auch eigentlich eine Begleiterscheinung. Also es ist auch nicht das, warum ich das ja für mich nehmen möchte, aber es ist aber gleichzeitig aufgetreten. Das finde ich nochmal schön, es ist mir gerade nochmal durch den Kopf gegangen, genau. Gibt es denn einen Unterschied?
Ich habe dazu ein witziges Beispiel. Was heißt Beispiel? Aber es gibt in der Fachwelt gibt es eine Person, das ist eine ältere schottische Dame, und die hat eine Mutation, sage ich mal. Die hat eine Veränderung in ihrem Körper, dass sie ein extrem stark ausgebildetes endogenes Cannabinoid-System hat. Die bildet viel mehr Anandamid als andere Leute. Diese Person lässt sich nicht aus der Ruhe bringen. Sie ist einfach cool as ice in jeder Lebenssituation und sie hat quasi eine extremst hohe Schmerztoleranz. Die lässt sich sozusagen nicht so richtig da aus der Fassung bringen. Was sie aber auch ist, sie ist extremst vergesslich.
Ja, okay.
Das ist verdeutlicht, weil du das gerade eben sagtest, ne, dass du häufig ruhiger und sozusagen eine gute Impulskontrolle hast mit den Kindern, fand ich da irgendwie ein gutes Beispiel.
Ja, voll. Auf jeden Fall. Gibt es einen Unterschied, wenn man über Gender spricht eigentlich? Ist eigentlich eine doofe Frage, weil logischerweise gibt es immer Unterschiede, wenn es um Medikation geht.
Hundertprozentig, aber da sind wir Lichtjahre voneinander von entfernt, bis wir diese Fragen gut geklärt haben. Ja, vielleicht Lichtjahre, aber sagen wir reale Jahre.
Ja, da liegt eben auch dran, dass ja generell im medizinischen Bereich wenig die Frau als sozusagen Patient Null betrachtet wurde immer.
Ja, also es gibt Fachdisziplinen, da die widmet sich sozusagen, da wird sich dieser Frage gewidmet, bevor das sozusagen im Cannabis ankommt.
Naja, okay, verstehe.
Das dauert.
Ja. So, wir sind fast am Ende angelangt. Jetzt kommt noch: Wie sinnvoll ist eine Selbstmedikation ohne Rezept? Ist nochmal spannend, einmal auszusprechen. Ich glaube, wir haben das schon mal so ein bisschen angesprochen, aber.
Also, ich will nicht sagen, dass es unsinnvoll ist. Gerade, man muss ja auch wissen, so eine Therapie selber, das kostet ja auch Geld. Gleichzeitig aus medizinischer Perspektive, wenn wir jetzt das Arztgespräch und sozusagen da die Guidance mal ausklammern und uns nur angucken, pharmazeutische Therapie versus nicht pharmazeutische Therapie, muss man sagen, dass ich bei den Blüten, die ich ja selber anbaue oder auch in Social Clubs oder so beziehe, nicht weiß, was es genau ist. Ich weiß, ich kann vielleicht noch wissen, was für einen Samen ich da reingesteckt habe, aber ich weiß nicht, was der Output ist. Weil je nachdem, wie ich so eine Pflanze belichte, je nachdem, was ich für einen Dünger drauf tue, kommt am Ende was ganz anderes raus. Ich weiß nicht, was für ein THC-Gehalt das ist. Ich weiß nicht, was für ein CBD-Gehalt das ist. Ich weiß nicht, was für Terpene da drin sind. Ich habe auch nicht die Sicherheit von der mikrobiellen oder Schwermetallbelastung. All das hat man bei pharmazeutischen Cannabis schon, dass man genau weiß, was es ist und der Effekt, den man erzeugt hat mit dieser Blüte, eben auch reproduzierbar ist.
Ne? Und eben auch gezielter natürlich anwendbar ist in dem Fall. Und zuverlässiger. Bitte? Gezieltere und zuverlässigere Anwendbarkeit ist das natürlich
richtig,
dann auch. Ja.
Richtig. Aber ich habe auch Patienten, die es beispielsweise parallel machen, die sagen, okay, ich baue jetzt an und gucke, ob ich das sozusagen diese Blüte, die ich pharmazeutisch habe, sozusagen das auch hinbekomme. Am Ende des Tages entscheidet man das so ein bisschen selber, aber ich weiß, das Growing an sich, weil ne, als Arzt muss man sich da auch ein bisschen mit beschäftigen, das ist wirklich schwer, reproduzierbar immer die gleiche Blütenqualität zu haben. Und niemand in so einem Homegrow nimmt den Aufwand auf sich, um das mal in so ein externes Labor zu schicken, was man genau dann sozusagen hat. Und wenn man dann gerade eben genau das braucht und nicht hat, dann schaut man halt häufig irgendwie dumm aus der Wäsche, sage ich mal. Aber Das wird sich jetzt zeigen, denke ich. Die Erfahrung der Patienten, die, sage ich mal, pharmazeutische Qualität gewohnt sind, und auch eine gewisse Reproduzierbarkeit, und die flächendeckend auch sagen, ich mache jetzt meinen eigenen Grow. Wobei ich auch sagen würde, bei den Apothekenpreisen und Co., die wir haben, und auch dem Aufwand, auch Zeitaufwand, den es braucht, um den Grow zu betreiben, dass sich das fast gar nicht lohnen
Nee,
kann.
könnte ich mir auch nicht vorstellen. Ja. Wenn man nicht gerade einen Hyperfokus hat auf.
Dann ist es super, dann sollte man es auf jeden
Ja,
Fall
da kann
machen.
was Gutes
Es
bei
gibt
rauskommen, definitiv, denke ich auch.
auch eine Antwort auf die Frage sozusagen, es gibt Patienten, also Antwort auf die Frage mit diesen Begleiterscheinungen, wie man damit umgehen soll. Es gibt Patienten, die sagen, okay, ich habe jetzt sozusagen einen Homegrow, und das nehme ich für die Aktivitäten, die nichts mit meiner eigentlichen
Ja,
Behandlungsindikation
verstehe
zu
schon.
tun.
Ja, okay. Gut. Ja, noch eine ganz, ganz wichtige Sache. Wie ist es denn einzuschätzen, wenn jemand in seiner Jugend ein missbräuchliches Konsumverhalten hatte mit Cannabis? Wie ist es dann ja, in Bezug auf die medizinische Verwendung im späteren Leben? Sollte man das machen? Sollte man es nicht machen? Stichwort Trigger, Suchtgedächtnis.
Wer sagt denn, dass diese Person ein missbräuchliches
Okay, also ich
Verhalten
mache
hatte?
ein ganz konkretes Beispiel aus meinem Bekanntenkreis. Darüber habe ich auch schon in einer Podcast-Folge gesprochen, ist Folge 1, falls das jemand nochmal hören will, dieser Reihe über Cannabis. Und zwar war da jemand, der hat seit seinem 14. Lebensjahr täglich über Wasserpfeife konsumiert, und zwar morgens, mittags, abends über mindestens 7 Jahre. Dieser Fall.
Okay. Man müsste, um diesen Patienten zu verstehen, ja wissen, warum er das genau gemacht hat. Am Anfang hat er gesagt, gerade in der Jugend, wenn man da sozusagen sein endogenes Cannabinoid-System die ganze Zeit aktiviert, und das wirkt ja auch stressregulatorisch, hat diese Person vielleicht keine anderen Mechanismen erlernt, um mit Stress klarzukommen. Man müsste sich diese Person mal angucken und gucken, wie fest steht er denn jetzt eigentlich im Leben, und traut man ihm zu, dass er andere Mechanismen auch erlernt hat, damit die Substanz an sich für ihn jetzt nicht so einen hohen Stellenwert hat, als dass diese Sucht, wie wir gelernt haben, nicht so stark ist eigentlich, ob die bei ihm wohl sehr stark wäre. Weil ich glaube, je jünger du bist, je weniger andere Ressourcen du hast, desto mehr Suchtgefahr kann sich da ausbilden.
Ja.
Und dann muss man noch gucken, aus was für Gründen würde er es nehmen. Weil, was ich immer ein bisschen hippokratisch finde, ist über Nebenwirkungen und gewisse Risiken zu sprechen, die meiner Meinung nach beim Cannabis gering sind, aber sich dann nicht auch gleichzeitig anzugucken, was hat diese Beschwerdekonstellation bei Patienten für ihn jetzt persönlich an Stellenwert? Was hat er für einen Leidensdruck? Sprich, mal ein konkretes Beispiel, einen Schlafpatient, der geht zum Arzt und sagt, ich brauche was, weil ich kann nicht schlafen. Und das belastet ihn wirklich extremst. Ja? Und er hat schon vieles ausprobiert. Er kann sozusagen, er ist gar nicht mehr leistungsfähig auf der Arbeit. Er hat extremsten psychischen Stress deswegen. Und dann sagt der Arzt, nein, ich schreibe dir jetzt beispielsweise kein Cannabis auf, weil ich habe Angst vor der Folge, dass du da irgendwelche, ja, dass du zum Beispiel von der Substanz nicht mehr
Ja,
loskommen
ja,
kannst.
ja, ja.
Da widmet man sich im Gespräch selten der Frage, das abzuwägen, wie krass einen das nicht eigentlich gerade belastet, sozusagen.
Verstehe.
Oder vielleicht ein anderes Beispiel. Häufig eine Substanzklasse, die in der Medizin häufig verschrieben wird, und die viele ältere Patienten bekommen zum Schlafen, sind Benzodiazepine. Das ist was? So
Ja, klar.
Tavor, Lorazepam, Tivotril, whatever. Dann gibt es quasi so hochmotivierte Ärzte, die, sag ich mal, einer älteren Dame diese Benzodiazepine absetzen, weil er sagt, nee, das macht ja süchtig. Und die Person, die überhaupt gar nicht zur Mitsprache sozusagen gekommen ist, weil wenn sie mitgesprochen hätte, dann hätte sie gesagt, mir tut das gut, ich bin funktional und ich bin glücklich so, die würde sagen, mach das weiter. Aber der Arzt in seinem, ne, in seinem, in sein, in seiner fachlichen Entscheidungsfindung sagt dann, nee, das macht süchtig und das müssen wir jetzt, das ist bar. Ob sowohl sozusagen für die persönliche Lebenssituation, auch wenn es süchtig macht, auch wenn sie süchtig wäre, wäre es besser, diese Frau vielleicht jetzt nicht in Entzug zu schicken, sage ich mal. Weil was kann passieren? Das ist doch viel schlimmer, sie jetzt sozusagen davon zu entwöhnen, als einfach zu sagen, komm, wir machen das jetzt weiter, weil es tut dir ja gut und es ist jetzt, die Folgen sind nicht schlimm.
Nein. Ja, es ist eine Begleitung ja auch, die man da einfach ja sicherstellen muss, also dass einfach immer wieder geschaut wird, wie wir vorhin schon hatten, dass man jetzt nicht die Leute dann allein stehen lässt und einfach immer guckt, und dann wird man sicher auch merken, ob es einem trotz der Vergangenheit sozusagen gut oder schlechtes tut. Und ja, es ist immer noch nur in Anführungszeichen Cannabis mit Absätzen und so weiter kein Problem im Vergleich jetzt vielleicht zu diesen Benzos. Das ist ja nochmal ein anderes Thema.
Voll. Ist ein ganz anderer Schnack. Ja. Ein ganz anderer Schnack.
Ja, genau. Okay, letzte Frage. Käme Cannabis für Kinder mit ADHS in Frage? Wahrscheinlich nicht, oder?
Da sind wir wieder bei dem Beispiel, dass man wirklich gucken muss, wie krass der Leidensdruck ist. Ich habe Kinder, die ich, also Kinder unter 18-Jährige, die Therapie machen. Da geht es auch um persönlichen Leidensdruck, und mir war wichtig, dass die Eltern bei dem Gespräch selber mit dabei sind und auch authentisch schildern, wie krass denn eigentlich der Leidensdruck sozusagen ist. Weil die Frage nach Folgen und ob man das echt irgendwie bereut und so, sind natürlich im Jugendalter nochmal anders. Man weiß, dass Cannabis die Hirnentwicklung selber beeinflussen kann, und da muss man auch hundertprozentig sicher sein, dass die Leute das verstehen, was auf der einen Seite ist und was auf der anderen Seite ist. Aber wenn der Leidensdruck so groß ist, dass man, keine Ahnung, schon Suizidgedanken hat oder so, dann fällt einem die Entscheidung natürlich leichter zu sagen, okay, dann ist das andere nicht mehr so wichtig, wenn es dir gerade so, so, so schlecht geht. Mhm. Aber genau, es ist eher, gerade im jungen Alter sollte es nochmal kritischer betrachten.
Ja. Mhm. Super, super spannend. Also wir haben jetzt den ganzen Katalog durch hier, würde ich sagen. Wer noch mehr wissen will, der kann sich auf jeden Fall selbst noch ein bisschen schlau machen, auch über Cannamedics sicherlich, oder sich mal einfach ein Erstgespräch buchen. Das wäre ja vielleicht auch mal eine Idee, wenn ihr jetzt denkt, dass ihr euch sicherer fühlt mit der ganzen Nummer, falls ihr es eh schon vorhattet. Und ja, was gibt es noch zu sagen? Gibt es noch irgendwas von deiner Seite, was...
Wir haben einen ganz schönen Rundumschlag gemacht, würde ich sagen, Herr Signer.
Ja, würde ich auch sagen. Cool. Ich habe eine Playlist für meinen Podcast. Möchtest du gerne zwei Songs hinzufügen?
Oh, zwei Songs.
Zwei Songs. Oh. Ja, jeder Gast oder Gästin darf zwei.
Was ist das denn für ein Genre?
Das ist völlig egal. Ganz egal. Es kann alles sein, was gerade dir in den Kopf schießt. Völlig egal. Da ist alles schon drauf, alles Mögliche.
Okay, dann nehme ich mal ich nehme mal was Entspannteres, Schönes, dann nehme ich mal das Lied Osama von Kasango. Ja, ist so ein bisschen Elektro, manchmal höre ich auch ein bisschen Techno gerne, ich höre eigentlich alles, muss man sagen. Was ist denn, gib mir doch mal ein, zwei Beispiele.
Mach mal eins aus der Vergangenheit, aus deiner Jugend.
Dann scrolle ich jetzt meine Spotify-Playlist nach ganz unten.
Alles natürlich immer geöffnet, super. Sehr praktisch.
Sweet Child O' Mine von Guns N' Roses.
Ach, wie schön. Das finde ich richtig super. Das sind zwei richtig gute Songs. Sehr cool.
Kennst du den Song?
Ja, sehr super.
Da siehst du.
Ich bin da sehr mit Musik sehr bewandert auch. Kenne vieles.
Zeig mir deine Spotify-Playlist und ich sag dir, wer du bist.
Genau, mal gucken, wie diese Liste bald aussehen wird. Die hat jetzt noch keinen Namen, dann überlege ich mir jetzt in den nächsten Tagen. Dieser Podcast, diese Folge wird erst in 3 Wochen, glaube ich, erscheinen, weil jetzt im Vorlauf noch die 3 anderen Folgen zum Thema Cannabis laufen werden. Das war wirklich alles sehr, sehr spannend. Also mit allen Leuten, mit denen ich gesprochen habe, zu allen Themen unter dem großen Begriff Cannabis, trotz Shadowban bei Instagram, ist es eigentlich ganz gut gelaufen. Und ja, ihr werdet wahrscheinlich ein paar Ausschnitte von dieser Podcast-Folge sehen auf der Cannamedics Instagram-Seite. Das verlinke ich auf jeden Fall alles unten. Es wurde mir zumindest so zugetragen, dass sich das gewünscht wird. Dann werden wir das mal so möglich machen. Und ich bedanke mich total doll. Also ich habe mich sehr gefreut auf heute und ich finde es schön, dass es geklappt hat, trotz Unwetter und kurzem WLAN-Problem. Und würde sagen, ein ganz tolles Wochenende für dich und Dankeschön.
Ja, Jessica, vielen Dank für die Einladung auf jeden Fall. Mach mit deiner Arbeit weiter. Aufklärung ist ganz wichtig und unterschiedliche Perspektiven sind auch total wichtig. Und da Menschen sozusagen vors Mikrofon zu bringen. Ich hoffe, das Wetter hat sich bei dir mittlerweile gelichtet. Du hast noch ein paar schöne Stunden mit deinen Kindern und deiner Familie draußen. Und genau, wir hören uns bestimmt nochmal.
Ja,
alles Gute.
So machen wir es. Ciao.
Bitte.